Die EWF, Energie Waldeck-Frankenberg und die Rode-Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. Menschen mit ihren Ideen, ihren Plänen, Alltagserlebnissen und Erinnerungen. In der Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kurs.
Hallo zusammen, da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, in der wir in den nächsten Minuten in die spannende Welt der Energieversorgung eintauchen. Im weitesten Sinne beschäftigen wir uns mit Strom, aber mit einer Form des Stroms, der uns Verbraucher so überhaupt nichts nützt, nämlich Blindstrom. Blindstrom ist ein Nebenprodukt der Energielieferung und pendelt immer zwischen Erzeuger und Verbraucher hin und her und hin und her und, naja, ist klar. Und hat eben zur Folge, dass letztendlich die Stromleitung ohne Nutzeffekt belastet wird. Dieser Stromanteil lässt sich nämlich nicht für den Betrieb von Anlagen oder Geräten verbrauchen. So, und durch diese zusätzliche Belastung ist Blindleistung schlicht unerwünscht. Also muss dieser Blindstrom kompensiert werden. So, und an diesem Punkt kommt Tobias Schlichterle von der EWF ins Spiel. Für den Abteilungsleiter Strombetrieb und Leitstelle ist diese Blindstromkompensation Alltagsgeschäft.
Wenn man ein Netz betreibt, bleibt es eben nicht aus, dass nur die Wirkleistung übertragen wird, sondern durch die Induktivitäten, Kapazitäten in den Netz entsteht auch Blindstrom im Netz, der mit übertragen werden muss. Und bei einem Verteilnetzbetreiber, so wie die EWF es hier in Korbach ist, sind die Mengen halt so groß, dass die zu unserem vorgelagerten Netzbetreiber auch kompensiert werden müssen. Die großen Kraftwerke deutschlandweit, die Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke haben das nebenbei mit übernommen. Und mittlerweile hat die Bundesnetzagentur dafür gesorgt, dass das runter delegiert wird bis auf die Verteilnetzebene. Und jetzt ist die EWF seit einigen Jahren dabei, dieses mit zu übernehmen und diese Grenzwerte, die uns da vorgeschrieben werden, auch einzuhalten.
Um Blindstrom zu kompensieren, wird eine entsprechende Anlage benötigt, mit wirklich sehr positiven Effekten. Denn diese Anlage sorgt dafür, dass sich die Strombezugskosten verringern. Das Gleiche gilt auch für Leistungsverluste. Der Leistungsfaktor hingegen wird größer, es lassen sich Leistungsreserven schaffen und der Energieeinsatz verläuft umweltschonender. Nur, wo gibt's denn für einen Energieversorger wie die EWF eine solche Kompensationsanlage? Da kannst du ja wahrscheinlich nicht nach googeln.
Solche Komponenten kriegen Sie nicht wirklich von der Stange. Also man muss da schon sehr speziell schauen, was braucht man in unserem Netz mit unserer Netzform. Also das sind relativ technische Eigenschaften, die man ziemlich gut beschreiben muss. Dann haben wir da eben über Leistungsverzeichnisse verschiedene Hersteller gesucht, haben uns dann am Ende für einen entschieden und haben dann von diesen Stationen, wovon wir jetzt mittlerweile 11 Stück im Netz haben, die sind so 5x4 Meter groß, eingebaut und mit einer zentralen Steuerung und dieser Messtechnik versehen, damit sie eben vollautomatisiert regeln kann. Da sind große Spulen drin, also große Drosseln, die wirklich diese Blindleistung, die da im Netz erzeugt wird, auch wieder kompensieren. Wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, unserem vorgelagerten Netzbetreiber zu sagen, übernimm du doch bitte für uns einfach alles und wir bezahlen dir das. Wir haben aber in dieser dezentralen Installation viele Vorteile gesehen und auch Synergieeffekte für uns gesehen, dass wir zum Beispiel mit diesen Kompensationsstationen das Spannungsband etwas anheben, um die Implementierung von erneuerbaren Energien, also von PV-Freiflächenanlagen, PV-Aufdachanlagen im Netz noch darüber hinaus zu ermöglichen. Also einen Mehrwert gesehen bei uns selbst. Und klar, so ein Projekt ist natürlich für einen Elektrotechniker, da geht das Herz auf. Also ganz tief in die Elektrotechnik einzutauchen und zu schauen, was passiert dann, wenn ich so etwas zuschalte. Und am Tag der ersten Zuschaltung waren wir natürlich auch alle gespannt zu schauen, das, was wir in der Theorie uns vorher überlegt haben, funktioniert das auch?
Und es hat aber nicht irgendwie Puff gemacht und so und das war's.
Nein, es ist leider auch noch das rausgekommen, was wir uns erhofft haben.
Das heißt leider, zum Glück. Aber für einen solchen Diplom-Ingenieur wie Tobias Schlichterle, der einst elektrische Energietechnik studierte, sind diese Planungsherausforderungen spannender als jeder Krimi. Da kann er sich gedanklich auch schon mal im Tunnel befinden.
Ja, absolut, bei solchen Sachen. Also Netzberechnung ist das ja im Grunde genommen, was dahinter steckt. Und dann zu schauen, also wie kann ich das Netz so optimieren, um gegebenenfalls eben Kosten auf der anderen Seite oder Netzausbau zu ersparen, nicht machen zu müssen und mit so etwas halt wirklich einige Effekte zu nutzen, was fürs ganze Unternehmen ja was bringt.
Das ist praktizierte Nachhaltigkeit. Nun bildet der Bereich Blindstromkompensation aber nur einen kleinen Teil seiner Planungsaufgaben. Seine Abteilung Strombetrieb und Leitstelle ist deutlich größer.
Ja, Strombetrieb ist sehr breit gefächert. Also ich habe einmal die Netzleitstelle, die ja so das Herzstück des kompletten Netzes ist, die Netzführung übernimmt und das Monitoring übernimmt. Dann gibt es den Betrieb, also draußen die Bezirksmeister, die wirklich das Schalten machen, die umschalten, für Baustellen freischalten, Inbetriebnahmen übernehmen. Dann gibt es die Leittechnik, also die im Grunde genommen dafür sorgt, dass die Leitstelle alle Daten bekommen, die sie brauchen, die ganze Übertragungstechnik am Leben halten. Und dann gibt es noch den Freileitungsbau, der die Freileitungen pflegt, die Holzmasten auswechselt, wenn sie nicht mehr in Ordnung sind, oder die Büsche, die reinwachsen, an die Seite schneidet.
Und da habe ich schon gerade von einem Azubi gehört, super Nummer, da will ich hin.
Ja, mit großen Maschinen zu hantieren, Motorsägen und die dicken Steiger zu fahren, das ist bei dem einen oder anderen Jüngeren natürlich sehr beliebt.
Die Expertise von Tobias Schlichterle ist auch stets dann gefragt, wenn beispielsweise jemand auf seinem Acker eine großflächige Photovoltaikanlage errichten möchte.
Also Sie müssen sich im ersten Schritt natürlich anschauen, wo liegt der Acker. Dann nehmen die Privatpersonen häufig sich irgendwelche Projektierungsunternehmen, so wie es ja auch unsere VEW auch anbietet, und schauen, was passt da an Energie drauf, also wie viel Plattenphotovoltaik könnte ich installieren. So ein Projektierer schaut sich das dann an, wie ist der Acker ausgerichtet, welche Möglichkeiten gibt es da, wie weit ist der mögliche Netzverknüpfungspunkt entfernt, wo ich diese Energie auch einspeisen kann, weil nicht an jedem Acker läuft das Mittelspannungskabel der EWF vorbei. Und aus all diesen Bausteinen entsteht dann am Ende ein Business Case, der sagt, jo, funktioniert bei dem Acker oder funktioniert nicht.
Also es kann auch Daumen runter heißen?
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also je nachdem, wo die Fläche liegt und wie groß sie ist. Also bei 2 Hektar ist es, glaube ich, von der Wirtschaftlichkeit her sehr grenzwertig. Also wenn ich das so von den Kollegen mitbekomme, muss die Fläche meist eher etwas größer sein. Ja, und der Netzverknüpfungspunkt, wenn der eben 6, 7, 8, 9 Kilometer vom nächsten Umspannwerk, vom Einspeiseknoten, wo solche große Energie aufgenommen werden kann, entfernt ist, dann ist das meistens auch eher ein negativer Punkt fürs Business Case.
Der Ablauf ist zumeist so.
Die Kollegen der Netzberechnung erhalten dann so eine Anfrage über die Leistung an irgendeinem gewünschten Ort und dann schauen die in diesem Netzberechnungstool, was ich eben schon mal erwähnt habe, wo wäre es möglich, diese Energie aufzunehmen. Und gibt Ihnen dann die Ergebnismitteilung und sagt, naja, an dem und dem Punkt können Sie die Energie einspeisen.
Das heißt, die Berechnungen zum Beispiel von Tobias Schlichterle können die Entscheidungsgrundlage bilden.
Die Energie kann bei uns eingespeist werden ins Mittelspannungsnetz, wenn die Anlage noch größer ist. Also bei den Windkraftanlagen zum Beispiel ist es ja so, dass die dann auch eigene Umspannwerke bauen und an das vorgelagerte Netz gehen. Da sind wir dann nicht mehr zuständig. Da verweisen wir dann eben auf die Avacon oder auf all die das 110 kV-Netz in Deutschland betreiben. Aber bei den kleineren Anlagen ist das schon so, dass wir manchmal auch das Zünglein an der Waage sind. Ja, das stimmt.
Vielen Dank, Tobias Schlichterle, Abteilungsleiter Strom und Leitstelle der IWF, der von sich selbst übrigens sagt.
Ich glaube, ich würde das Gleiche wieder machen. Also gerade vor dem Hintergrund der letzten 2, 3 Jahre jetzt, die Energiewende, alles, was da auf uns zukommt. Auf der einen Seite möchte man das Gasnetz zudrehen und alles über Elektronen, übers Netz betreiben. Ladesäulen, Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, alles soll hochgefahren werden und wir sollen unsere Netze dafür bereit machen, aufbauen, aufrüsten, ausbauen. Schöner geht's eigentlich nicht, oder?
Damit genug für heute. In unserer nächsten Episode, da geht es um ein Projekt, das die Energiewende direkt vor unsere Haustür bringt. Den Rhein-Main-Link. Diese rund 600 Kilometer lange Stromtrasse soll nämlich künftig Strom aus den Offshore-Windparks der Nordsee bis ins Rhein-Main-Gebiet transportieren und dabei auch durch die Gemeinde Diemelsee verlaufen. Ziel ist es, die Region mit klimaneutraler Energie zu versorgen und den wachsenden Bedarf zu decken. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Landschaft, die Gemeinde und die Menschen hier? Welche Chancen und welche Sorgen sind mit diesem Projekt verbunden? Darüber sprechen wir ausführlich in der kommenden Folge von Bei uns am Diemelsee. Bis dahin uns allen eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors.
war die Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee. Präsentiert von der EWF und der Rode-Gruppe.